sind, ist im Namen Jesu zu beten und durch Gebet Einflüsse von Gott die Tür zu öffnen und durch Gebet auch Einflüsse aus der finsteren Welt zurückzudrängen und auszuschalten. Also ich musste ja fast ein bisschen lachen. Also ich meine, ich war natürlich nicht eigentlich verunsichert, wo ich den Rucksack gesehen habe. Das gebe ich zu, das war ein bisschen rhetorisch. Aber ich musste fast ein bisschen lachen, wo der Adalbert mit diesem Rucksack hier heute kam und wo ich dann geschnallt habe, was er damit wollte. Hat von dieser Last gesprochen und so weiter. Weil ich heute darüber sprechen möchte, Überwindung, also oder den Geist der Schwere zu überwinden. Oder den Geist der Schwermut zu überwinden. Und da habe ich gedacht, also wir haben uns nun wirklich auch nicht abgesprochen gehabt. Und ich finde, das hat nun wirklich sehr gut gepasst. Okay, ein paar von den Gedanken, die ich heute mit euch teile, habe ich auch in dem letzten Gemeindebrief da am Anfang geschrieben. Aber bitte jetzt nicht da nachgucken, bitte lieber mir zuhören. Falls du vergessen solltest, worüber ich gesprochen habe, das glaube ich fast nicht. Dann vielleicht hilft es dir daran zu denken dann. Okay. Wir fangen an in Lukas Kapitel 4, wo Jesus Christus kurz nachdem er getauft worden war in Jordan und sein Dienst, der nur circa 3 Jahre, der öffentliche Dienst meine ich, circa nur 3 Jahre gedauert hat. Und er kam nach Nazareth gleich am Anfang und dann ging er in die Synagoge und hat aus dem Propheten Jesaja eine Stelle vorgelesen und hat gesagt, diese Stelle, die ich jetzt vorgelesen habe, das ist das, was ich tue. Ich bin das, was ihr dort gelesen habt. Okay, so, es steht hier ab Vers 14 in Lukas 4. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück und die Kunde von ihm ging hinaus durch die ganze Umgegend. Und er lehrte in ihren Synagogen, geehrt von allen. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war. Wie viele von euch wissen, dass das ist ungefähr das Schwierigste, ne? Also da, der Heimatdorf, ne? Ich weiß es ja, wenn ich nach Norwegen fahre, ne? Ich habe auch dort eine Geschichte. Ach ja, das ist der, der so viel Unruhe gebracht hat vor vielen Jahren. Na, die haben mich jetzt verziehen, aber. Aber er ging in sein Heimatdorf, wo er erzogen worden war, und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen, um Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, Halleluja, auszurufen, ein Gnadenjahr, ein angenehmes Jahr des Herrn. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er fing aber an, zu ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Also, sagenhaft. Das ist echte Erfüllung der Prophetie. Er sagt, ich bin es. Okay, jetzt ist es so, dass hier in Lukas 4 diese Stelle, die Jesus vorgelesen hat, wird hier nur teilweise wiedergegeben. Also die Stelle ist einfach zu finden. Das ist nämlich in Jesaja Kapitel 61 meine ich. Jesaja 61, und ich möchte, dass wir die Stelle auch lesen. Jesaja 61, jetzt lese ich aus dem Alten Testament genau die Stelle, die Jesus an diesem Tag in der Synagoge gelesen hat. Und ich lese anderthalb Verse weiter, weil das irgendwie dazugehört. Ich denke, wir sollen da den ganzen Zusammenhang mitbekommen. Jesaja 61, Abvers 1, da ist also diese Stelle: Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen. Also ich finde es so schön, Freilassung auszurufen. Er sagt, ihr könnt jetzt gehen. Ihr seid frei. Ihr könnt jetzt gehen. Das ist, also die Knechtschaft ist vorbei. Ne? Also es war nicht unbedingt eine unwahrscheinlich lange Geschichte, sondern so wie man es sieht, also wo aus verschiedenen Zusammenhängen, nur als Beispiel, wo man sieht, also vielleicht Filme vom Zweiten Weltkrieg am Ende, wo die Truppen kamen, die Alliierten, und die haben in Auschwitz also die Türen aufgemacht und gesagt, ist vorbei, der Krieg ist vorbei, ihr könnt jetzt rausgehen. Und genau das sagt Jesus, ich rufe aus, Freilassung der Gebundenen. Amen? Halleluja. Okay. Und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Auszurufen das Gnadenjahr des Herrn. Und da hat Jesus entweder aufgehört oder der ist nicht mehr zitiert in Lukas 4. Aber dann geht es ein bisschen weiter. Und das gehört ja alles zum selben Prophetie. Und den Tag der Rache für unseren Gott zu trösten alle Trauernden. Und dann Vers 3 nur noch. Den Trauernden Zions Frieden. Ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Terebinden der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass der zweite Teil von Vers 2 und auch Vers 3, also was wir in Lukas 4 nicht vorfinden, dass das zu diesem Zusammenhang gehören. Und das heißt, das ist auch, das, was wir in Vers 3 lesen, auch zum Dienst Jesu gehören, nämlich den Trauernden Zions Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Terebinden der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Also es ist ein Teil des Wirkens Jesu, des Dienstes Jesu, Menschen froh zu machen. Amen. Habt ihr das gemerkt, dass Jesus nicht kommt, um Menschen religiös und seh und mühsam und noch ein Problem, sondern er kommt, um Freude zu geben. Oh ja, er bringt auch Herausforderungen. Er sagt, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt, haben wir es heute gehört, wer will mir nachfolgen? Okay, aber er ist ein König der Freiheit. Amen. Und es gehört zum Dienst Jesu, uns Freudenöl zu geben statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes. Amen. Wie viele mögen das? Oder nö, ich möchte doch lieber einen verzagten Geist haben. Nein. Das ist in Erlösungswerk Jesu eingeschlossen. Befreiung von einem verzagten Geist. Mal dieses Wort, ein verzagter Geist. Es gibt verschiedene Weisen, wie das übersetzt wird. Es steht in einer anderen Übersetzung, die mir jetzt nicht genau bewusst ist, statt eines betrübten Geistes. Was mir gefällt, ist die King James Englisch Übersetzung. Da steht es, ein Ruhmesgewand statt a spirit of heaviness. Also das heißt, statt eines Geistes der Schwere, statt eines schweren Geistes. Und irgendwo, das ist für mich sehr plastisch. Ne? So, wenn es dieser verzagte Geist geht um Verzagtheit, um Betrübtheit, es geht um Schwermütigkeit, man könnte sagen Depression. Jesus will freisetzen euch. Hör mal zu. Jesus hat gesagt, auszurufen, Freilassung der Gebundenen. Ich sage, Jesus setzt frei von Depression. Die Ketten der Depression sind von Jesus überwunden worden. Amen. Wenn wir jetzt mit Gott zusammenarbeiten, kann es sein, dass Leute hier sitzen und in dem Moment, wo ich das sage, verschwindet die Depression. Jesus hat gesagt, heute ist dieses Wort erfüllt. Ne? Ich weiß natürlich, wir brauchen auch manchmal Seelsorge, aber manchmal ist es, Gott schafft es durch sein Wort. Heute ist dieses Wort erfüllt vor euren Ohren. Amen. Depression, man könnte auch sagen, von einem Geist der starken Mutlosigkeit. Also es geht um dieses niedergedrückt sein. Ich kann mich fast nicht mehr bewegen. Ich habe zu nichts mehr Lust. Keine Initiative. Kein Funken mehr da, der sagt Ja zum Leben, sondern hoffentlich ist alles bald vorbei. Und in diesem Fall, hier sind so kleine Schriften, da muss ich meine Brille absetzen. Das heißt, ich bin etwas über 40. Ich lese normalerweise immer, das kriegt ihr ja mit, Elberfelder, seit einiger Zeit auch Schlachter, Übersetzung. Ich lese nicht so oft in Hoffnung für alle. Aber ich habe jetzt in Hoffnung für alle reingeschaut in Jesaja 61 und das fand ich interessant, was hier stand. Gerade Vers 3, aber ich lese nochmal ab Vers 1. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und die Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffnet. Merkt ihr das? Es geschieht in dem Moment, wo er das sagt. Das ist eigentlich Evangeliumsverkündigung, ist etwas zu sprechen, was dann sich ereignet in Menschen, die das Wort annehmen. Es ist nicht nur eine Instruktion, für was mal irgendwann passieren kann. Okay? Vers 2, ich rufe Ihnen zu, jetzt erlässt Gott eure Schuld. Und dann, doch nun ist auch die Zeit gekommen, dass der Herr mit seinen Feinden abrechnet. Er hat mich gesandt, alle Trauernden zu trösten. Und jetzt Vers 3, hör mal, nimm das einfach so mit. Vorbei ist die Leidenszeit der Einwohner Jerusalems. Sie streuen sich nicht mehr voller Verzweiflung Asche auf den Kopf, sondern schmücken sich mit einem Turban. Statt der Trauergewänder gebe ich ihnen duftendes Öl, das sie erfreut. Und hör mal gut zu, dieser Satz, der jetzt kommt, der hat bei mir ein paar Glocken klingeln lassen. Ihre Mutlosigkeit, sag mal Mutlosigkeit. Ja, das ist mit dem Geist der Schwere, hat immer mit Mutlosigkeit zu tun. Ihre Mutlosigkeit will ich in Jubel verwandeln, der sie schmückt wie ein Festkleid. Ja. So, da haben wir etwas festgemacht. Geist der Schwere, betrübter Geist, Depression, depressive Zustände, Grundzustände, Zustände, ausgeprägte Mutlosigkeit. Das ist dieser Geist der Schwere, von dem Jesus uns freisetzt, freisetzen will und freisetzt. Okay? Und jetzt möchte ich in eine spezielle Richtung gehen. Und zwar, ich möchte heute in erster Linie darüber sprechen, wie wir es vermeiden können, dass dieser Geist der Schwere Macht über uns bekommt, wenn wir in Krisensituationen kommen. Es ist nämlich so, auch wenn wir von diesem Geist, sagen wir es so, wenn wir auch von diesem Geist schon zunächst, wenn wir ihn überhaupt hatten, als wir zum Herrn gekommen sind, ist es ja nicht so, dass jeder, der zum Herrn kommt, einen Geist der Schwere und Depression hat, überhaupt nicht. Aber es gibt schon, dass Leute das haben. Und auch wenn man jetzt von diesem Geist der Schwere befreit worden ist, auch wenn wir von Schwermut und Mutlosigkeit und Depression freigekommen sind, freigemacht worden sind, kann es immer wieder passieren. Ich denke, jeder von uns steht in der Gefahr, in gewissen Lebenssituationen, besonders denn, wenn es um eine gewisse Krise geht, besonders denn, wenn wir unter Beschuss sind, wenn wir uns im Bedrängnis fühlen. Jeder von uns steht dann in der Gefahr, und das, glaube ich, kann jeder auch bezeugen, wenn wir nicht aufpassen, dass wir diesem Geist wieder Raum geben. Vielleicht nicht in dem Sinne, dass wir depressiv werden im klinischen, also in der Behandlung müssen oder so. Das kann auch sein, aber, oder kann passieren, aber
Ich will es nicht nur darauf beschränken, sondern wenn wirklich so ein Geist der Schwermut, wenn so eine Wolke von Mutlosigkeit und Schwermut uns umgibt. Das kann passieren, auch wenn wir schon mal davon freigemacht worden sind. Amen? Okay. Und darüber möchte ich etwas sagen. Worauf sollten wir achten? Ich denke, das ist besonders in Krisensituationen in unserem Leben, und dass solche Situationen kommen nun mal, wo wir einfach Bedrängnis spüren, wenn wir unter Beschuss uns fühlen oder sind. Wie können wir darauf achten, gerade in solchen Situationen, dass wir nicht uns von diesem Geist der Schwere und der Mutlosigkeit, dieser Wolke der Mutlosigkeit wieder einfangen lassen. Also das heißt, Gott will, dass wir nicht nur mal Befreiung erleben, sondern dass wir Befreiung leben. Amen. Er will nicht nur, dass wir Befreiung erleben, sondern dass wir Befreiung leben. Dass wir uns schützen können, dass wovon wir befreit worden sind, dass es uns nicht wieder einfängt. Und in diesem Zusammenhang, wenn es darum geht, wie wir uns davor schützen können, eine Sache ist mir so gekommen, die empfinde ich als sehr, sehr hilfreich. Wenn es darum geht, die Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen oder die Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Mir hat es geholfen, eine spezielle Frage zu stellen, nämlich diese. Worum geht's eigentlich beim Geist der Schwere? Was ist eigentlich, was der Feind damit bezweckt? Weil ich nehme an, ich muss nicht mit euch diskutieren, dass es wirklich der Feind, der dahinter steckt, oder? Also von Jesus kommt sowas nicht. Halleluja. Wie gesagt, jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt vom oben herab, vom Vater dem Licht, in dem kein Wechsel der Schatten ist. Das war doch leicht, sich zu merken, oder? Jakobus 1. Müsste 1 sein, 15, 16, sowas. Ja. So, also im Himmel gibt es ja keine Depression. Im Himmel gibt es keine Niedergeschlagenheit. So, vom Himmel kommt es natürlich nicht. Aber wir leben in einer Welt, wo nicht nur Himmel ist, sondern wo ein Konflikt herrscht zwischen Licht und Finsternis. Okay, aber worum geht es eigentlich? Was ist eigentlich das Ziel des Geistes der Schwere? Anders ausgedrückt, was ist das Ziel dieses Angriffes? Weil der Geist der Schwere ist ein Angriff auf dein geistliches Leben. Das ist, was es ist. Es ist echt ein Angriff, das ist echt eine Bombe, das ist echt ein terroristischer Akt. Was ist das Ziel? Hör mal gut zu. Das Ziel dieses Geistes ist nicht nur, dass wir uns schlecht fühlen sollen oder ein bisschen traurig fühlen sollen. Also Traurigkeit und Geisterschwere muss sogar überhaupt nicht zusammengehen. Es ist durchaus möglich, sich traurig zu fühlen, ohne diese Niedergeschlagenheit, diese Mutlosigkeit. Was ist das Ziel dieses Geistes? Das Ziel ist nicht nur, dass wir uns unwohl fühlen sollen, dass wir uns schlecht fühlen sollen, sondern das Ziel ist, deinen Geist zu lähmen. Das ist es. Mann, das kannst du dir aufschreiben. Das Ziel dieses Geistes ist, dein Geist zu lähmen, sodass dein Geist gar nichts mehr von Gott empfangen kann, sich von Gott gar nicht mehr gebrauchen lassen kann, dass dein Geist wie in ein Kerker ist. Lähmung ist das Wort, was mir gekommen ist, was es am besten beschreibt. Und warum ist das strategisch wichtig jetzt aus Sicht des Feindes? Weil, ganz einfach, weil unser Geist, also die Bibel sagt ja, dass wir Geist, Seele und Leib sind. Mein Geist ist der Teil von mir, der mit Gott kommuniziert. Mein Geist ist der Teil von mir letztendlich, der mit dem ich Gott diene. Natürlich benutze ich meine Seele und meinen Leib. Ihr merkt ja, ich benutze zumindest meinen Leib. Ich schwitze sogar dabei. Ja. Aber das Ziel, das Zentrum ist mein Geist. Paulus sagt in Römer 1, Gott, den ich in meinem Geist diene. Ja? Die Gesundheit deines Geistes und meines Geistes ist absolut entscheidend für unsere allgemeine Gesundheit und auch für unsere Brauchbarkeit im Reich Gottes. Wenn der Feind unser Geist lahmlegen kann, hat er uns ausgeschaltet. Sowohl in dem Sinne, dass Gott dann nicht mehr besonders etwas durch uns machen kann, solange dieser Zustand ist, als auch, dass die Hände Gottes in unserem eigenen Leben weitgehend gebunden sind, weil wir nicht auf Empfang eingestellt sind. Das ist wirklich eine, deswegen ist es wirklich eine hässliche Sache. Und es ist wichtig, dass wir wissen, wie wir uns davon schützen können oder dass wir davon frei werden, falls wir darunter sitzen. Amen. Ich weiß, ich habe mal ein Zeugnis von dem Derek Prince gelesen oder gehört vielmehr, eine Kassette vor einigen Jahren, wo er erzählt, wie er aufgewachsen ist und dass immer so eine Wolke um ihn herum war, wie immer so etwas Undefinierbares, was ihn niedergedrückt hat, niedergehalten hat. Und er hat einfach gespürt, da stimmt irgendetwas nicht. Und er wusste nicht, was es war. Und dann hat er einmal genau diese Stelle in Jesaja 61 gelesen. Und als er diesen Satz gelesen hat, Spirit of Heaviness, Geist der Schwere, zeigt der Heilige Geist zu ihm, das ist dein Problem. Ja. Und der Prinz ist ein bisschen lustig, weil er ist ja so ein sehr systematisch, fast aus, jetzt menschlich gesprochen, so trockener. Er ist nicht trocken, aber sehr nüchtern. Und dann hat er gesagt, er hat dann weitergelesen, da kam er zu Joel. Und da steht es auch von Ausgießung des Heiligen Geistes. Und da steht es, und jeder, der den Namen des Herrn anruft, soll errettet werden. Und hat der Heilige Geist ihm gesagt, das ist deine Lösung. Hat er gesagt, und dann habe ich den Namen des Herrn angerufen und ich wurde befreit. Ja. Ich sage nicht, dass es immer so, genau wie es sich ereignet, kann unterschiedlich sein, aber er hat selber Zeugnis gegeben davon, also wie er von diesem Geist der Schwere frei wurde. Aber das Ziel dieses Geistes der Schwere ist, dass unser Geist gelähmt ist. Und wenn unser Geist gelähmt ist, ist Gottes Wirkungsmöglichkeiten in unserem Leben auch weitgehend gelähmt. Sowohl wenn es darum geht, durch uns zu wirken, als auch wenn es darum geht, dass wir selber Kraft von Gott empfangen, weil es ist ja mit dem Herzen, mit dem Geist, dass wir von Gott empfangen. Amen? Versteht ihr? Deswegen ist das so wichtig. Deswegen betont die Bibel immer wieder die Wichtigkeit unseres Geistes, dass unser Geist intakt ist, dass unser Geist bewahrt bleibt und gesund bleibt. Jetzt nur in diesem Zusammenhang, ich lese aus den Sprüchen Kapitel 18, nur damit wir diesen Gedanken unterstrichen bekommen aus dem Wort Gottes. Ich lese mal einfach vor, Johannes, Sprüche 18, Vers 14. Da steht es, eines Mannes Geist, also hier geht es um deinen Geist, eines Mannes Geist erträgt seine Krankheit, aber einen niedergeschlagenen Geist, wer richtet den auf? Es sagt hier nicht, dass es Gottes Wille ist, dass wir krank sein sollen. Er sagt nur, eines Mannes Geist erträgt seine Krankheit. Er sagt, also wenn dein Geist gesund ist und erträgt und intakt ist, dann kannst du die Kraft von Gott haben, viele Dinge zu bewältigen. Aber wenn dein Geist niedergeschlagen ist, wenn dein Geist unter diesem Gewicht der Schwere ist, wenn dein Geist gelähmt ist, was soll man dann machen? Das ist eigentlich, was er sagt. Es geht um eine sehr zentrale Sache. Und in Sprüche 24 und Vers 10, mal schnell. Da steht es hier zumindest bei mir in der Elberfelder, zeigst du dich lässig am Tag der Not, gerät auch deine Kraft in Not. Das ergibt jetzt zunächst mal keinen Sinn, wenn man es so liest, nur in der Fußnote steht es, also vom Grundtext her kann man dieses Wort lässig auch mit mutlos übersetzen. Also dann würde es heißen, zeigst du dich mutlos am Tag der Not, gerät auch deine Kraft in Not. Oder man könnte sagen, wenn dein Geist gelähmt ist, wenn dein Geist niedergedrückt ist und unter einem Geist der Schwere ist am Tag der Not, dann ist auch deine Kraft gering. Amen. So, das ist ganz wichtig, das ist ganz zentral. Es geht sowohl um unsere Brauchbarkeit im Reich Gottes, als auch um unsere eigene, um unser eigenes Überleben. Amen? Okay. Und jetzt, ich bin ja auch ein bisschen lernfähig. Ich versuche es zumindest. Die Gerda Leitgöb hier hat ja die eine Folie nach der anderen aufgelistet. Jetzt habe ich auch eine Folie für euch bereitet. Das hat sie ja nicht beeindruckt? Nein. Petra, kannst du mir helfen? Erstmal, wenn es geht, nur die Zeichnung und dann noch den Text. Also nur, damit ihr so richtig plastisch vor Augen... Also, könnt ihr euch das merken? Falls ihr denkt, dass ich wahnsinnig gut zeichnen kann, ich gebe zu, ich bin da ein bisschen im Internet unterwegs gewesen. Ich habe etwas gefunden. Ja. Und da stand auch nicht Geisterhefnung, der Schwere, sondern wie stand es? Das Ende eines Hoffnungsträgers. Aber ich glaube, das passt eigentlich ganz gut. Geisterschwere. Ich meine, das ist nur eine Karikatur, aber das ist irgendwie so die Situation, wenn dieser Geisterschwere über uns ist, dann ist das dein Geist. Er kann sich nicht bewegen. Er kann sich nicht von Gott bewegen lassen und er kann auch nicht von Gott besonders etwas empfangen. Deswegen ist es wichtig, dass diese Situation aufhört, beziehungsweise dass er nicht eintrifft. Und dann nur ein paar Symptome, das habe ich eigentlich schon gesagt, Symptome des Geistes der Schwere. Keine Motivation, so nichts. Erwartungslosigkeit, keine geistliche Initiative, gut, das geht auch sehr in Richtung Motivation. Und dann geht es manchmal auch weiter in Zynismus. Also, naja, wusste ich ja schon, das musste ja passieren. Also negative Erwartung. Und dann hat man so richtig, ist man so richtig auf dem falschen Pferd gelandet. Amen? Okay, so, das war das ganze Wunderwerk. Also, aber jetzt also nicht meine ganze Predigt. Okay. Ich möchte euch jetzt drei Sachen sagen, die wichtig sind, die wir in Krisenzeiten beachten sollten, damit der Geist der Schwere in diesen Krisenzeiten nicht einfängt. Also jetzt, ich spreche jetzt eigentlich nicht so sehr von der Befreiung vom Geist der Schwere, sondern mehr davon, wie wir in Situationen, wo wir unter Umständen in Gefahr kommen sind, von diesem Geist nicht nur ein bisschen beeinflusst, sondern eingeholt zu werden und eingefangen zu werden, wie wir darauf achten können, dass er nicht so Raum in uns bekommt, dass unser Geist niedergedrückt wird. Okay? So, man könnte auch sagen, die drei Sachen, die ich jetzt sage, haben damit zu tun, wie du deinen Geist gesund erhältst, intakt erhältst, obwohl du in einer Krise bist. Hör mal gut zu. Wenn wir in einer Krise sind und wenn wir vieles nicht verstehen und wenn es auf uns einstürmt, wir sind nicht dazu verpflichtet, nur mit einem Lächeln rumzulaufen. Ne? Wir sind nicht dazu verpflichtet, nur sagen, also Smiley und nichts berührt mich, das stimmt sowieso nicht. Es ist völlig okay und das ist auch sogar oft zu befürworten, dass wir unser Herz vor Gott ausschütten, wie die Bibel immer wieder sagt. Also das ist das, was wir tun sollten, wenn wir in Krisenzeiten sind und wir Dinge nicht verstehen und wir haben das Gefühl, Sachen werden uns zu viel und solche Dinge, wo wir auch das Gefühl haben, ich verstehe Gott nicht mehr. Wie viele von euch wissen, dass wir das erleben? Also ich gebe zu, ich habe Zeiten erlebt, wo ich Gott nicht mehr verstanden habe. Und es gibt Situationen, sogar heute, wenn ich darüber nachdenke und lange darüber nachdenke, müsste ich sagen, Gott, wenn ich ehrlich bin, ich verstehe es immer noch nicht. Ja? Aber wie gehen wir denn mit der Situation um? Wir brauchen nicht so heucheln. Wir brauchen nicht irgendwo nur ein großes Lächeln aufzusetzen und irgendwo so zu tun, als wäre alles nur super. Sondern es ist gut und gesund und richtig, wenn wir Gott unser Herz ausschütten. Wir sehen ja in dem Psalm, der David... Er hat da ganz schön sein Herz vor Gott ausgeschüttet. Ja? Also so, es geht nicht darum. Und es stimmt auch, dass wir nicht nur zu Gott gehen brauchen, sondern Gott hat uns einander gegeben, Gott hat uns Geschwister gegeben in Gott, zu denen wir auch hingehen können, wo wir uns auch ausholen können, wo wir auch sagen können, du, ich verstehe das gar nicht mehr. Und so, stimmt alles. Diese Dinge gibt es und wir brauchen das ab und zu, ja. Aber es gibt ein paar Sachen, die wir nicht tun sollten. Ja, und jetzt sage ich ein paar Sachen, die ihr nicht tun solltet oder die wir nicht tun sollten in Krisenzeiten, weil wenn wir das tun, dann kriegt dieses Gift des Feindes einen Gang in unserem Leben. Und es wird dann dazu kommen, in sehr vielen Fällen, dass der Geist der Schwere nicht nur uns ein bisschen beeinflusst, sondern sogar uns niederdrückt, so dass wir fast so sind oder sogar ganz so sind wie dieser Mann, den ich gerade hier gezeigt habe. Okay? Ja? So, ich sage nicht, lächle nur, nein. Aber es gibt drei Sachen mindestens, vielleicht gibt es auch mehr, aber es gibt drei Sachen, die wir auf keinen Fall tun sollten, wenn wir in einer Krise kommen. Hör mal gut zu. Das erste ist diese: Isoliere dich nicht. Vielleicht denkst du, ist das ein großer geistlicher Rat? Jo. Isoliere dich nicht oder zieh dich nicht zurück von Menschen allgemein und besonders nicht von Geschwistern. Das ist eine Falle des Teufels. Ich spreche jetzt nicht davon, dass es verkehrt ist. Also es kann durchaus sein, dass man 2-3 Tage, wenn man wirklich viel um die Ohren hat und sich attackiert fühlt, dass man 2-3 Tage ganz alleine irgendwo geht, wo man... Das kann sein. Ich meine, Menschen sind da unterschiedlich. Das kann durchaus sein. Aber jetzt Woche für Woche sich zu isolieren, in einen Zustand des Rückzugs hineinzugehen, ich sage dir ganz ehrlich, dann hast du angefangen, die Tür zu öffnen für den Geist der Schwere. Amen. Unser Geist braucht nämlich Kontakt mit Menschen und er braucht Kontakt besonders auch mit Geschwistern. Ohne diesen Kontakt geht es ihm nicht gut. Und hör mal gut zu jetzt. Oder lesen wir erst eine Stelle aus Apostelgeschichte Kapitel 4. Das finde ich interessant, wie die ersten Christen, die ersten Aposteln es gemacht haben, wo sie in einer Krise waren. Und das muss man sagen, das war schon eine Krise, weil sie waren im Knast gewesen, sind verfolgt geworden, um des Namens Jesu willen, sind gefoltert worden oder gepeitscht worden, bedroht worden. Wie viele von euch denken, dass das eine Krise ist oder sein kann? Also ich denke schon. Gut, wenn du besonders weit in der Heiligung bist, sagst du, ach nee, das wäre meine Freude. Okay, wir werden mal sehen. Bin ich nicht so sicher. Sie waren in einer Krise gewesen, eine große Krise. Es ging um ihr Leben. Und dann steht es hier, als sie aber entlassen waren, machten sie Urlaub auf Hawaii. Nein, als sie aber entlassen waren, kamen sie zu den Iren. Wo war das? In die Gemeinde. Sie kamen zu den Iren. Jedes Mal, wenn ich das lese, spüre ich, wow, das ist ein Geheimnis. Sie kamen zu den Iren und verkündeten ihnen alles, was die Hohenpriester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herrscher, du, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist. Und so haben sie einfach um Kraft gebetet, weiter den Dienst zu tun. Aber der Punkt ist, sie kamen zu den Iren. Wo gehst du hin, wenn es schwierig wird? Zu wem gehst du hin? Das ist nicht unwichtig. Es gibt Leute auch, wenn wir in Krisensituationen hineinkommen können, die uns schlechte Ratschläge geben, die uns vielleicht sogar den Rat geben, Gott beiseite zu lassen. Ich denke mal an Hiob, sollte seine beste Ratgeberin sein, seine Frau, und er kam in einer großen Krise und sie sagt, ach, du glaubst immer noch an Gott? Vergiss doch den Gott da oben. Ne? Das ist eine, zu wem wir hingehen. Aber ich möchte diesen Punkt unterstreichen. Geh nicht in die Isolation. Isoliere dich nicht von Menschen und isoliere dich besonders nicht von Geschwistern. Auch wenn du ein paar Tage oder so ein bisschen Zeit nur für dich brauchst, das ist völlig okay. Aber Isolation wird keine Antwort bringen. Was geschieht, wenn wir uns isolieren? Weißt du, was Isolation bedeutet? Isolation bedeutet, dass unser ganzer Fokus wird nur ich, ich. Isolation bedeutet nur ich. Eigentlich eine sehr egozentrische Sache, sich zu isolieren. Ich isoliere mich. Versteht mich sowieso keiner. Ist auch falsch. Verstehen nicht alle. Und auch nicht nur Gott versteht dich. Er versteht dich sowieso. Aber es gibt auch Geschwister, die dich auch verstehen. Nicht alle, aber es gibt Leute, die dich verstehen. Es stimmt nicht, dass keiner dich versteht. Also diese Lüge sollst du einfach nicht mehr erzählen. Amen? Das war doch sehr liebevoll gesagt von mir her. Okay. Aber das ist eine große Gefahr. Isolation bedeutet ich, 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 ich. Und das ist ein Sumpf. Und das lähmt unseren Geist, diese übermäßige Fokussierung. Ich. Was ist mir passiert? Also als würde man so ein Vergrößerungsglas nehmen und auf sich selber gucken. Das saugt Kraft aus unserem Geist. Nein, wir brauchen nicht Probleme zu verdrängen, sollten wir auch nicht tun. Wir dürfen auch ganz ehrlich sein. Aber Isolation ist die falsche Antwort. Die Isolation ist wirklich ein Ratschlag des Teufels. Ich sage mal so, wie es ist. Okay. Und Isolation bedeutet auch, ein Stück weit sich von Gott zurückzuziehen, ob du es glaubst oder nicht. Aber Isolation bedeutet, sich ein Stück weit auch von Gott zurückzuziehen, weil Gott dir und mir Menschen gegeben hat, ganz normale Menschen und auch Geschwister in der Gemeinde, durch denen er wirkt. Vielleicht musst du ein bisschen darüber nachdenken, aber die Tatsache ist, dass sich zu isolieren, wirklich in die Isolation, in die Versenkung zu gehen, bedeutet, sich auch ein Stück weit von Gott zurückzuziehen. Und hör mal gut zu, das ist genau, was der Feind will. Das ist eigentlich das ganze Spiel. Er versucht uns dazu zu bringen, in einer Krisensituation nicht zu Gott zu rennen und auch unser ganzer Mist auszubreiten und ganz ehrlich alles Gott zu sagen, was uns belastet, das will er nicht. Sondern statt, dass wir zu Gott gehen, bringt er uns Vorschläge, wie wir uns von Gott abwenden. Und das ist das, was Gift ist. Und eine Art und Weise, wie wir uns tatsächlich auch von Gott abwenden, ist auch Isolation. Okay, so, tu das nicht. Ich ganz ehrlich, für einige Leute, wenn sie nur diesen Punkt beachten würden, wären sie schon weit gekommen. Ich bin bald fertig, deswegen. Okay, also, das war das Erste. Zieh dich nicht zurück. Zweitens, hör nicht auf zu essen. Das sind ganz einfache Sachen hier, ne? Mach keinen Hungerstreik. Es gibt auch diese Versuchung, ne? Jetzt ist Gott so böse zu mir gewesen, jetzt esse ich gar nicht mehr. Kann er seine Bibel für sich haben? Ja. Hör nicht auf zu essen. Fange keinen Hungerstreik an. Kann in Krisensituationen ab und zu eine Versuchung sein. Auch, vielleicht muss es nicht nur so Protestverhalten Gott gegenüber sein, das kann es sein, aber es kann auch sein, dass der Feind kommt und sagt, naja, das bringt sowieso nicht. Ich meine, die Bibel hilft dir sowieso nicht. Und in Sprachen zu beten, wer weiß überhaupt, was du da sagst oder irgendwo. Ne? Aber weißt du was, gerade in Krisensituationen ist es so wichtig, dass unser Geist nicht im Stich gelassen wird. Und davon rede ich hier. Ich spreche nicht von Leistung. Ich sage nicht, wenn es dir schlecht geht, dann musst du stundenlang in die Bibel lesen und stundenlang in Sprachen. Sage ich nicht. Ich sage nur, lass deinen Geist nicht verkümmern. Und das ist eine Gefahr in Krisensituationen, dass man das macht.
ob es aus Unglauben heraus ist, aus einem gewissen Protestverhalten heraus und naja, das bringt sowieso nichts. Die Tatsache ist, hör mal gut zu, jetzt sage ich dir, was die Tatsache ist. Die Tatsache ist, dass es wirklich was bringt. Wenn du in einer Krisensituation bist und der Geist der Schwere versucht, deiner Herr zu werden und du, statt dich zu isolieren und statt nur dich in diesen Sumpf zurückzuziehen, wenn du stattdessen dir bemessene kurze Zeiten nimmst vielleicht, wo du einfach dafür sorgst, dass dein Geist immer noch vom Wort Gottes essen kann, wenn du in dieser Zeit, auch wenn du nichts verstehst, dich hinkniest oder hinstellst und anfängst, in anderen Sprachen zu beten, ich kann dir sagen, dass das ein Teil deines Überlebens ist. Amen. Die Bibel sagt, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, das wisst ihr noch, von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Und die Bibel sagt auch in Bezug auf das Beten in anderen Sprachen, sagt sie, während in Zungen betet, erbaut sich selbst. Also es erbaut unseren Geist. Ja? Deswegen, wie du es auch anstellst, aber hör nicht auf zu essen. Sag dir das selber, ich brauche jetzt etwas zu essen. Ich werde nicht in den Hungerstreik gehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und es ist eine Tatsache, dass wenn es uns schlecht geht oder wenn wir Schwierigkeiten haben, dass da Einflüsterung von Seiten des Feindes ab und zu kommen kann und sagt, ach, lass doch das Wort Gottes. Hat denn Gott wirklich gesagt? Und so weiter. Hör mal kurz zu, es ist eine bekannte Geschichte im Alten Testament, die diesen Punkt sehr gut unterstreicht. Und das ist von Elia. Ich werde jetzt nur einen kurzen Ausschnitt. Das Interessante ist, Elia, das war ja dieser Prophet, der auf dem Karmel diese Konfrontation mit dem Baalspropheten hat und wo Feuer kam vom Himmel. Er hat einen Riesensieg am Karmel erlebt, okay? Ein Riesensieg. Er hat bestimmt gedacht, das ist der Durchbruch. Jetzt haben wir es geschafft. Endlich kehrt Israel zurück zu Gott. Es ist jetzt soweit. Die Erweckung ist da. Aber was passiert? Und das zeigt auch der geistliche Hintergrund dieser Sache. Der Geist der Schwere ist schon ein Geist. Das ist schon eine geistliche Attacke. Es steht nämlich hier, gleich da nach diesem großen Sieg, und man kann es nur, diese Reaktion von Elia nur geistlich verstehen, weil es passt fast gar nicht zu ihm. Es steht hier, und Ahab, also der König in Israel, berichtete der Isabel, also diese okkulte Königin, die auch also sehr unzüchtig war und auch sehr in New Age und Esoterik bewandert war. Und Ahab berichtete Isabel alles, was Elia getan hatte, diesen ganzen Sieg, ja. Und den ganzen Hergang, wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, so sollen mir die Götter tun und so sollen sie hinzufügen, ja morgen um diese Zeit mache ich dein Leben dem Leben eines von ihnen gleich. Eine Frau. Also ich habe schon Respekt vor den Frauen hier. Ne? Klar. Aber das war keine nette Frau. Das war eine Frau, die Isabel. Das war eine Frau, die konfrontiert werden musste. Und er hat angefangen und hat gedacht, das ist ein großer Durchbruch. Und sie sagt, morgen bist du tot. Und hör mal gut zu. Der Elia war ein wahnsinnig mutiger Mann. Aber guck mal hier, was passiert. Es steht hier, da fürchtete er sich und er machte sich auf und lief um sein Leben, der Prophet Gottes, und lief um sein Leben und kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und er ließ seinen Diener dort zurück. Er selbst aber ging in die Wüste, Isolation, eine Tagesreise weit und kam und ließ sich unter einem einzelnen Gensterstrauch, wie heißt es hier? Ginsterstrauch nieder. Da wünschte er sich sterben zu können. Da
Das war der Geist, es wäre, sterben zu können und sagte, es ist genug, Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter, sogar Selbstanklage kam. Dann legte er sich nieder und schlief unter dem einen Ginsterstrauch ein und siehe da, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf, iss! Ne? Und als er aufblickte, siehe, da lagen neben seinem Kopf ein Brotfladen auf heißen Steinen gebacken und ein Krug Wasser und er aß und trank und legte sich wieder hin. Also ich habe noch immer noch nicht die Kraft. Und der Engel des Herrn kehrte zurück, kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf, iss, denn der Weg ist zu weit für dich. Da stand er auf und aß und trank und er ging in die Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Und wisst ihr, was da geschah? Da hat er einen neuen Auftrag von Gott bekommen und er hat die Leuten gesalbt, die Isabel den Garaus gemacht haben. Aber ich finde, also das ist ein fantastisches Beispiel. Sowohl er ging in die Wüste, Isolation, und dann kommt der Engel und sagt, Elia, du musst essen. Okay, und deswegen sage ich es auch, zieh dich nicht zurück. Du, hör nicht auf zu essen, ja, und der allerletzte Punkt, den du nicht machen solltest und den wir nicht machen sollten, damit unser Geist intakt bleibt in Krisenzeiten und der Geist der Schwere uns nicht einfangen kann, ist, desertiere nicht. Das heißt, kündige nicht deinen Dienst als Soldat im Armee Jesu Christi. Okay? Wichtig jetzt, ich meine hier nicht, was ich meine ist die innere Haltung, dass man sagt, Gott, du hast sowieso keinen Plan für mein Leben, du kannst sowieso nichts aus mir machen, also dass diese Sache, dass Gott mich gebrauchen soll, dass Gott einen Plan für mich hat und mich zur Segen setzen soll, das vergesse ich. Ich spreche jetzt nicht davon, dass es nicht ab und zu dran sein kann, langsamer zu treten, man, das gibt es schon. Ich spreche nicht davon, dass man in einer Krisenzeit vielleicht erlebt, dass man in Bezug auf gewissen Aktivitäten also langsamer machen muss oder so. Das gibt es durchaus. Davon spreche ich jetzt nicht. Ich spreche von dieser grundsätzlichen Haltung, wo man sagt, Gott, du kannst mir mal. Ich habe zwar mal mein Leben mir dir gegeben, auch damit du das machen kannst, was du möchtest, aber Gott, ich bin enttäuscht, ich desertiere. Tu das bitte nicht. Einerseits braucht Gott dich, aber zweitens, du brauchst den Dienst als Soldat im Armee des Herrn. Ja? Steh mal bitte auf, ich lese mal die letzte Bibelstelle, während ihr steht. Diese innere Haltung oder diese innere Bewusstsein, Gott hat einen Plan für mein Leben und mein Leben gehört ihm, damit er segnend durch mich wirken kann. Es ist wichtiger für deine geistliche Gesundheit, als du denkst. Hör mal gut zu jetzt. Es ist ganz wichtig, dass du es nicht vergisst. Viele von uns, die meisten von uns, kennen in Epheserbrief Kapitel 6 diesen Bericht über die ganze Waffenrüstung Gottes. Es verschiedene Rüstungsteile, die wir anziehen dürfen und sollen. Um uns zu schützen. Wie ihr wisst, es gibt nur eine Offensivwaffe, das ist das Schwert, also das Wort Gottes. Aber das Interessante ist, es gibt ein Teil dieser Rüstung, hat mit dem zu tun, was ich jetzt gesagt habe. Und zwar in Vers 15, in Epheser 6 steht es, wenn es heißt, dass wir die Waffenrüstung anziehen sollen, steht nun beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Also, ich könnte auch so sagen, wirf deine Schuhe nicht weg. Weißt du, wenn du ohne Schuhe durch die Gegend läufst, irgendwo, du kommst an einer Stelle, wo es ein bisschen steinig ist, dann kriegst du blutende Füße. Und das ist gar nicht schön. Aber er sagt hier, beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Das Interessante ist, er sagt hier, diese Bereitschaft, sich von Gott gebrauchen zu lassen, diese Bereitschaft, ein Segen zu sein im Leben anderer, ist ein Teil unserer Rüstung. Er sagt das. Das ist ein Schutz für dich, wenn du diese innere Haltung aufrecht erhältst, dass du sagst, mein Leben gehört nicht nur mir, es gehört dem Herrn und ich habe es ihm zur Verfügung gestellt, damit er auch segnend und heilend in dieser Welt hineinwirken kann. Ich stelle mich in diesem Sinne Gott zur Verfügung. Und die Bibel sagt hier in Epheserbrief Kapitel 6 und Vers 15, dass das ein Teil unserer Rüstung ist, dass das ein Teil unseres Schutzes ist. Und deswegen sage ich, desertiere nicht. Kündige nicht deinen Dienst als Soldat im Reich Gottes. Gott braucht dich, aber du brauchst es auch, ein Soldat zu sein in der Armee des Herrn. Amen. So, das sind drei Dinge, sehr zentrale Dinge. Wenn wir auf diesen drei Dingen achten, wenn wir in Krisensituationen kommen, dann garantiere ich dir, dass der Geist der Schwere wird nicht in der Lage sein, deiner Herr zu werden. Ja? Und deswegen vergiss es nicht. Ja? Wir dürfen in Krisensituationen unser Herz ausschütten vor Gott. All das, wir brauchen nichts vorzuspielen, keine Schauspielerei. Aber es ist wichtig, dass wir darauf achten, dass wir uns nicht zu Verhaltensweisen verführen lassen, wodurch unser Geist vergiftet wird. Das ist, worum es geht. Amen? Okay, so. Es wurde still in dieser Kirche. Ich habe so ein gutes Gefühl im Bauch. Ich weiß, dass ich viele Sachen gesagt habe, die für uns wichtig sind, ganz ehrlich. Halleluja. Denn Gottes Ziel ist nicht nur, dass wir errettet werden und dann in sein Reich hineinkommen, sondern dass wir auch da bleiben. Gottes Ziel